Ich möchte uns, ich habe es in David neulich gesagt, kurz über den Text aus Offenbarung 1 etwas sagen, was mir Gott dabei aufs Herz gelegt hat. Ich lese den Text vor, Offenbarung 1, von 9 bis 18. Da berichtet der Apostel Johannes, der die Offenbarung schreibt: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich Gottes und an der Geduld in Jesus. Ich war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses von Jesus. Und ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und als ich mich aber umwandte, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen waren wie Feuerflammen und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Schreibe, was du gesehen hast und was da ist und was später geschehen soll.
Es ist gefährlich, dass es umkippt, so passt das besser. Ja.
Passt schon, Dankeschön. Ja, das war eine Begebenheit, so ungefähr ums Jahr 80 nach Christi. Der Jünger Jesu, Johannes, war verbannt auf die Insel Patmos, so beschreibt das ja hier. Und er wusste wahrscheinlich nicht, wie es weitergehen soll. In seinem persönlichen Leben und auch im Leben der Gemeinde, zu der er gehörte in Ephesus. In Rom regierte der Kaiser Domitian zu dieser Zeit und er ließ sich, wie man heute weiß, als Gott verehren. Man musste ihn ansprechen, der Herr, unser Gott, der Kaiser. Und es ist klar, dass die Christen da in einen großen Konflikt kamen, auch Johannes. Und so wurden sie verfolgt und bedrängt. Und Johannes war auf der Insel Patmos dorthin verbannt. Und wir wissen in dieser Situation nicht, was er empfunden hat. Man könnte jetzt sagen, wahrscheinlich hat er gedacht, das ist die sinnloseste Zeit seines Lebens. Was will er auf dieser einsamen Insel? Und im Rückblick muss man aber sagen, das war wohl die fruchtbarste, die bewegendste Zeit seines Lebens, wo er Dinge gesehen und erkannt hat, die ihn schier aus der Fassung brachten, die ihn umhauten, so lesen wir es hier. Es ist schon interessant, er berichtet hier, ich war dort, um Jesu willen, und ich hörte eine Stimme hinter mir. Da bin ich dran hängen geblieben. Wahrscheinlich hat er in eine Richtung geblickt und hat von dort her die Hilfe erwartet für seine Situation. Vielleicht auch aufs Festland, Wenn man die Landkarte mal anschaut, Patmos vor der heutigen Türkei, im Mittelmeer eine kleine, einsame Insel. Und dass er sagt, ich hörte eine Stimme hinter mir, macht ja schon deutlich, er musste sich umwenden. Er hatte Hilfe vielleicht von woanders her, von menschlicher, irdischer Seite her erwartet. Aber nein, er merkt, die Hilfe kommt von einer anderen Seite her. Ich weiß nicht, wie es uns geht in unserem Leben. Ich glaube, jeder hat so in seinem Leben sein Patmos. Seine Lebenssituation, in die Gott ihn hineingestellt hat, aus der er auch gar nicht so leicht ausbrechen kann. Und unsere Erwartungen gehen auch in die unterschiedlichsten Richtungen. Wenn Menschen sich ändern um uns herum, wenn sich unsere Lebenssituation verändert, dann ist doch alles gut, dann kann ich auch, denkt mancher, viel besser mein Glauben, mein Christsein leben. Aber die Frage ist, ist es nicht wirklich so, dass die Hilfe von einer anderen Seite herkommt und dass Jesus mir anders begegnen möchte, als ich es vielleicht erwarte? Vielleicht geht Gott ganz andere Wege, als die ich mir so zusammengereimt habe. Wir sind ja in der Gefahr, dass wir Gott mit seinem Leben und seinen Plänen in unsere Gedanken einsperren. Herr, du sollst mich segnen, du sollst uns als Gemeinde segnen, aber bitteschön so, wie wir das wollen. Auf die Weise, wie wir es uns vorgestellt haben. Gott nimmt sich die Freiheit, dass man manchmal andere Wege geht und dass er von einer anderen Seite herkommt. Von Johannes heißt es, ich wandte mich um, um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Er wandte sich der Stimme zu, die mit ihm redete. Vielleicht ist es auch so in meinem Leben, dass ich mich wieder neu der Stimme Jesu zuwenden darf, muss, die ich in seinem Wort, in der Bibel erlebe. Je länger man Christ ist, umso mehr gewöhnt man sich an dieses Buch der Bibel. Und vielleicht ist mancher hierher gekommen und denkt, naja gut, heute Abend hören wir halt auch wieder aus der Bibel. Was soll denn von Nazareth Gutes kommen? Ich weiß doch schon alles. So hat mal einer gesagt, warum soll ich in die Bibelstunde im Bibelkreis gehen? Ich weiß schon, was in der Bibel steht. In der Gefahr sind wir manches Mal. Als sich Johannes dieser Stimme, diesem Wort Jesu zuwendet, da entdeckt er etwas. Da bekommt Johannes eine neue Schau, eine neue Vision. Jemand hat ja mal gesagt, wenn früher einer sagte, er hat eine Vision, dann hat man gesagt, er muss zum Arzt gehen. Wenn heute in unserem Gemeindeleben einer keine Vision hat, dann sagt man, dann muss er zum Arzt gehen, dann stimmt was nicht. Nicht wahr? Und es ist schon so, es geht hier um eine Vision, eine Schau. Man braucht für eine Gemeinde eine Vision, das weiß ich sehr gut. Für jeden Kreis, für unser Leben eine Vision, die Gott uns schenkt. Ich möchte gar nichts dagegen sagen. Ist wichtig, gehört dazu. Und Gott tut das auch. Aber eines ist doch ganz, ganz wichtig. Wir brauchen in allererster Linie und vor allen Dingen eine Vision von Jesus. Eine Schau von Gott. Ich habe daheim bei mir das Buch liegen, das gibt's heute gar nicht mehr, mit dem Titel von Roy Heschien, Wir möchten Jesus gerne sehen. Ein faszinierendes Buch. Wir möchten Jesus sehen. Vom Zachäus, der ist auf einen Baum gestiegen und das heißt, er begehrte Jesus zu sehen. Möchtest du das auch? Jesus zu sehen? Oder bist du schon längst fertig mit ihm? Möchtest du ihn auch neu entdecken? Bei Johannes war es so. Ergewinn deine neue Schau von Jesus. Und das, was hier das Interessante ist. Wir gehen davon aus, dass der Apostel Johannes hier der gleiche Mann war, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Und da hat man jetzt den Eindruck, er begegnet Jesus hier, er sieht Jesus hier auf ganz neue Weise, so wie er ihn noch nie gesehen hat. Das macht ja unser Leben mit Gott, unser Christsein interessant und spannend, möchte fast sagen zum Abenteuer. Er begegnet mir immer von einer neuen Weise. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, so sagt man es ganz einfach. Wir leben in unseren Gewohnheiten und wir möchten, dass Gott uns immer wieder auf die gleiche Weise, so wie wir es uns vorstellen, begegnet. Im Psalm heißt es, meine Gnade ist jeden Morgen neu. An jedem neuen Tag wartet er auf mich und will mir auf neue Weise begegnen. Jemand hat es mal so gesagt, unsere Logik, unser Denken zerbricht an der Liebe Gottes. Wir sind ja alles. Ob wir es wahrhaben wollen, ob wir es glauben oder nicht, wir sind alles so kleine Theologen. Wir machen uns ein Bild von Gott, eine Vorstellung, ein Bilderrahmen und da muss er drinnen sich bewegen, nicht wahr? Unser Gott. Aber was ist, wenn er diesen Bilderrahmen sprengt? Unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen sprengt? Und wenn er uns auf neue Weise begegnen möchte, bin ich offen dafür. Wir wissen, wie der Johannes Jesus begegnet ist im Johannesevangelium. Aber hier? Er begegnet ihm so, wie er ihn bis dahin noch nie gekannt hatte. Schauen Sie, mir geht es manchmal so, dass mir das so auffällt. In der Bibel, wo Menschen Gott begegnet sind, sei es die Hirten von Bethlehem, sei es die Frauen am Grab bei der Auferstehung, und man könnte Fortsetzung machen hier, da werden Menschen erschüttert. Das ist nicht harmlos. Klaus Eickhoff hat gesagt, die Harmlosigkeit unseres Christseins ist das Problem. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist das keine harmlose Sache. Wir möchten gerne einen harmlosen Gott, der zu allem Ja und Amen sagt. Aber einen Gott, der viel größer ist, der unsere Vorstellungen sprengt. Einen, der uns packt und nicht mehr loslässt. Einen, der ein Abenteuer mit uns beginnt. Wollen wir uns auf so einen Gott einlassen? Johannes hat sich auf ihn eingelassen. Und was hier deutlich wird, da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Er bekommt eine Schau, eine Vision von Jesus. Er entdeckt Jesus auf ganz neue Weise. Merkst du das auch? Geht es da wie dem Zachäus? Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Johannes begegnet Jesus und er versucht, Jesus zu beschreiben. Versucht, Jesus zu beschreiben. Ich möchte es auch heute Abend. Wir möchten es alle immer mal wieder. Aber es muss uns doch bewusst sein, Jesus zu beschreiben. Da ist es so, wie man manchmal sagt, hast du da noch Worte? Da fehlen uns die Worte. In einem alten Lied, da heißt es, ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen deinen Ruhm. Alles, was wir im Griff haben, was wir kennen, was wir auch beherrschen können, das ist schon bei der Schöpfung so, kann man nachlesen, 1. Mose 1. Der Mensch darf allen einen Namen geben, er darf alles beherrschen. Alles, was wir im Griff haben, was wir verstehen und begreifen können, dem können wir auch einen Namen geben. Das können wir beschreiben mit Worten. Alles, was wir denken können, das können wir auch beschreiben mit Worten. Aber wenn wir es mit Gott zu tun bekommen, dann sprengt es alle unsere Vorstellung. Dann ist es schon so, dass man sagen muss, hast du da noch Worte? Im Buch Hiob heißt es am Ende, im letzten Kapitel, Hiob hat ja wie seine Freunde auch sehr viel geredet und am Ende sagt er, Gott, wenn du mir Fragen stellst, kann ich dir auf 1000 nicht eine Antwort geben. Und als Jesaja im Tempel Gott begegnet, da ruft er aus, weh mir, ich muss verstummen. Ich kann nichts mehr sagen. Mir fehlen die Worte. Und wenn Johannes hier Jesus beschreiben möchte, dann sagt er immer wieder, und das ist auffallend, er war anzusehen, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Seine Füße waren gleich wie Erz, das im Ofen glüht. Er gebraucht immer wieder Bilder aus der Natur. Das ist auffallend, weil ihm die Worte fehlen. Weil Jesus seine Begrifflichkeiten sprengt. Und so ist es mit Jesus. Er sprengt unsere Vorstellungen, unsere Überlegungen. Jesus ist eigentlich immer neu, immer noch mal größer, immer mächtiger, immer liebevoller, als wir es denken und verstehen können. Und am Ende sagt Johannes, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Fiel zu seinen Füßen wie tot. Hast du da noch Worte? Dann sagen wir manchmal, das haut einem ja um. Das hat Johannes umgehauen, was er hier gesehen hat. Darf ich euch fragen, wann ist das letzte Mal das passiert? Dass Jesus mir so begegnet hat, dass er sagte, das haut mich schier um. Johannes sagt, und jetzt könnte man die Begriffe, alles, was er dann, wie er Jesus beschreibt, das kann man ja in der Bibel mal nachlesen. Darf man bei einer Predigt auch Hausaufgaben geben? Weiß ich nicht. Vielleicht lest er das mal und die Parallelstellen dazu, was das bedeutet. Aus seiner Munde ging ein zweischneidiges Schwert, Hebräer 4, Vers 12 und so weiter. Sein Haar war weiß wie weiße Wolle, Jesaja 1, wenn unsere Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Und. Kann man in der Bibel nachlesen. Und da merkt man, da wird Jesus immer größer, immer mächtiger, immer vielseitiger. Johannes sagt, ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Und im Grunde ist das ja so auch in unserem Leben. Bei unserem Christsein. Da geht es ja zuerst einmal darum, dass wir Jesus kennenlernen. Und im Lauf der Zeit und der Jahre werden wir ihn immer mehr kennenlernen. So ist es gedacht. Aber im Grunde hat Gott ein Ziel mit meinem Leben. Im Grunde hat Gott mein Leben so konstruiert, dass es nur in seinen Händen richtig zum Leben werden kann. Wir haben unser Leben selber in die Hand genommen, wir basteln dran rum, auch als Christen, und Gott wartet darauf, dass ich es wie Johannes hier ihm zu Füßen lege. Wenn wir das so hören im ersten Moment, diese Frage nach der Hingabe, nach der Kapitulation vor ihm, dann läuft es uns manchmal eiskalt über den Rücken. Nicht wahr? Ich kenne das selber. Wie oft bin ich Jesus davongelaufen? Dann läuft es uns eiskalt über den Rücken. Aber als Johannes sein Leben ihm zu Füßen legt, da entdeckt er, es ist ein guter Herr. Im Altertum war es so üblich, wenn zwei Feldherren miteinander Krieg geführt haben und der eine besiegt war, musste er kapitulieren und musste sich auf den Boden legen vor dem siegreichen Feldherrn. Und er hat seinen Fuß auf sein Haupt gelegt. So war das. Und das ist der Hintergrund. Das wussten die Menschen. Und hier entdeckt Johannes, hier war es anders. Ich kapitulierte vor Jesus, und davor haben wir ja Angst, vor ihm zu kapitulieren. Ich kann mich erinnern, wir haben in der Emmaus-Gemeinde mal ein Seelsorgeseminar veranstaltet, sehr, sehr gut. Und am ersten Abend ist was Interessantes passiert. Da hat der Referent folgende Frage gestellt. Kann Jesus mit dir und deinem Leben machen, was er will? Da haben wir alle geschluckt. Kann er das? Darf er das? Da haben wir Angst vor. Was macht er mit uns? Jemand hat gesagt, wenn du dich vor Menschen beugst und wenn Menschen über dich verfügen, dann kriegst du in der Regel einen Fußtritt. So ist es. So war es im Altertum auch, wenn einer den anderen besiegt hat und wenn einer kapituliert hat, hat er einen Fußtritt bekommen. Aber hier wird es deutlich, Jesus ist anders. Johannes hat kapituliert vor ihm, hat sein Leben ihm zu Füßen gelegt. Und was passiert? Er kriegt keinen Fußtritt. Vielleicht sage ich mir, ich hätte ihn manchmal verdient, diesen Fußtritt. Sondern von Jesus heißt, er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, Johannes. In einem Lied heißt es, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Es ist ein guter Herr. Wenn ich von Jesus beherrscht werde, kommt mein Leben zur optimalen Entfaltung. Wenn Jesus mich beherrscht und wenn ich mein Leben ihm zu Füßen lege, vor ihm kapituliere, kann er was aus meinem Leben machen, was ich selber nie hätte draus machen können. So hat Gott jeden von uns gedacht und er wartet drauf. Er wartet drauf, bis du so weit bist und sagst, Herr, wie es in dem Lied heißt, hier hast du meine beiden Hände. Nun mache mit mir, was du willst. Kann ich das nachsprechen? Nachbeten? Als Johannes vor Jesus kapituliert, legt er ihm die Hand auf und sagt, hab keine Angst. Er nimmt mir die Angst weg. Was haben wir auch für Angst um unser Leben, um dieses und jenes? Es gibt in unserer Welt keine Sicherheit im Irdischen. Aber in den Händen Jesu bin ich am besten aufgehoben. Besser aufgehoben als sonst irgendwo. Er legt seine Hand auf mich, sagt Johannes, und sprach, hab keine Angst. Das heißt doch, er segnet mich, er beschlagnahmt mich, er beschenkt mich und er zeigt mir seine Liebe. Und zum Schluss, das, was er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Da sagt Jesus etwas, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Mich kannst du nicht einsperren in einem Bilderrahmen, so wie du mich gern hättest. Ich bin immer noch größer, ich bin lebendig. Und es ist interessant, mit mir unterwegs zu sein. Ich bin der Erste und der Letzte. Wenn wir über diesen Satz nachdenken, dann merken wir, diesen Satz können wir gar nicht denken. Alles, was wir kennen und wissen und verstehen, versuchen zu verstehen, hat Anfang und Ende in unserer Welt. Aber wenn er sagt, ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, dann sprengt es alle unsere Vorstellungen. Er spricht den Anfang, heute sind die Physiker ja dran, sich mit dem Urknall zu befassen und das ist, fasziniert mich. Wie Sie merken, hier stehen wir vor einem Wunder, hier wissen wir nicht weiter. Wenn Jesus sagt, ich bin der Erste, ich bin der Anfang. Und der Letzte, der in unserer Welt das letzte Wort spricht, ist Jesus. War nicht damals der Kaiser in Rom, der Kaiser Domitian, der sich als Gott hat verehren lassen. Nein, Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und viele Menschen sagen ja, die Zustände in unserer Welt, im politischen Bereich, werden immer schwieriger, immer unkalkulierbarer. Viele Menschen haben Angst. Die Zustände in unseren Gemeinden sind oft auch gar nicht ohne. Aber es gibt einen, der sagen kann, ich bin der Letzte. Ich spreche das letzte Wort. Nicht irgendwelche Herrscher, nicht große Leute, sondern Jesus. Und das darf mich gelassen machen. Ich fiel zu seinen Füßen wie tot. Lege ich mein Leben ihm neu zu Füßen? Vielleicht das erste Mal, vielleicht wieder ganz neu. Und dann staune ich über seine Liebe, über seine Größe, Macht und Herrlichkeit. Dann sagt er, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte in deinem Leben, auch in dieser Welt und in seiner Gemeinde. Amen.